dass man in allererster Linie auch Spaß haben muss. Also man muss wirklich im Job eine Leidenschaft finden, wo man das nicht als eine Last empfindet, sondern wirklich als eine Herausforderung, wo es natürlich auch immer mal Rückschläge gibt, aber wo man halt sagt, Mensch, ich habe total Bock da drauf.
Herzlich willkommen bei Tech She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie, das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Wenn du jetzt die Augen schließt und zurückdenkst an deine Erinnerungen als Kind, als Mädchen, woran denkst du da?
Ich habe sehr viel mit meinem großen Bruder so an Unfug angestellt. Ich bin ja von Natur aus gelockt. Man sagt immer so, krauser Haar, krauser Sinn, da steckt der Teufel drin. Und dadurch, dass ich immer so mit Jungs umgeben war, habe ich tatsächlich mit meinem ganzen Mut immer zusammengenommen und habe da so versucht, mich in diesen Jungskreisen auch zu beweisen. Also das heißt, ich war ziemlich, ziemlich wild.
Das ist sehr spannend und lustig, dass du das auch sagst. Jetzt ist ja wild was nicht unbedingt, würde ich jetzt auch sagen, Mädchen zugeschrieben wird, wenn dann auch nicht im besonders positiven Sinn. Warum ist das so?
Also ich kann mich erinnern, dass ich in der zweiten Klasse, also bei uns gab es ja damals noch so Kopfnoten und Betragen, da hatte ich eine 3. Das war echt für ein Mädchen in der zweiten Klasse schon eher außergewöhnlich. Und ich hatte dann auch einen Schulwechsel bekommen. Also das heißt, ich bin dann ab der dritten Klasse auf eine Spezialschule gegangen mit erweitertem Unterricht, also zum Beispiel Sprachen. Und da kann ich mich noch erinnern, dass meine Lehrerin damals geschrieben hat, Claudia muss sich in der neuen Schule um bessere Disziplin bemühen. Und wo kommt das her? Also es hat, glaube ich, für mich so zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, hab eine sehr starke Mutter. Das heißt also, auch beruflich immer viel gearbeitet und vor allen Dingen auch in der IT-Branche. Das heißt also schon auch jemand, die in den 70er und 80er Jahren sehr viel mit Programmierung zu tun hatte und auch sehr stark war. Also das heißt, bei mir zu Hause war nicht das klassische Rollenmodell. Und das andere ist, also ich war, glaube ich, in der Schule an manchen Stellen ein bisschen unterfordert und hatte dadurch so Zeit, mich mit Schwatzen und sowas abzulenken. Das heißt also, ich habe dann auch gestört. Ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe. Und dadurch war ich dann immer so schnell gelangweilt. Das klingt ein bisschen arrogant. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber, weil das ist eher so, ich habe das ja damals nie so gesehen, ne? Sondern wenn ich jetzt einfach aus heutiger Sicht da drauf gucke, dann, also ich achte zum Beispiel auch bei meiner Tochter da drauf, dass sie in der Schule versuchen, den Kindern, also vor allen Dingen auch den guten Kindern, also den Leistungsstarken, auch Angebote gegeben werden, damit die eben nicht den Unterricht stören und eben den anderen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, die Möglichkeit geben, dass sie das genauso auch aufgreifen. Deswegen, also ich glaube, das ist wichtig, dass man da als Lehrer eine gewisse Empathie auch entwickelt hat, ne? Ja.
Wie hat deine Mama darauf reagiert? Also hat die das auch unterstützt? Wie kam es dann zu diesem Schulwechsel? War der auch mit deiner Mutter abgesprochen? Wie lief das?
Also der Schulwechsel war eher eine Auszeichnung, ja. Tatsächlich sind also auf diese Spezialschule Kinder gekommen, die sich also auch schon in der ersten und zweiten Klasse eben gut bewiesen haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter mir das damals so mitgeteilt habe, dass das geklappt hat und wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Und meine Mutter hat tatsächlich sehr cool, also die ganze Kindheit über darauf reagiert, dass, also ich glaube, mein Bruder und ich, wir sind beide relativ dickköpfig und sehr selbstbewusst erzogen worden und haben da meine Mutter auch entsprechend gefordert, aber die ist da super locker mit umgegangen. Also die hat uns tatsächlich viel Freiraum gelassen und hat uns entwickeln lassen, so wie es für uns ja gerade gepasst hat.
Wie erzieht man Kinder selbstbewusst? Was muss man da machen, dass man Kinder so erzieht, dass sie dann wirklich ein Selbstbewusstsein haben und ja sich da auch nicht verunsichern lassen von außen?
Also ich habe trotzdem natürlich auch viele Selbstzweifel. Ja, also das darf man jetzt an der Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen. Also ich und hinterfrage mich oft und also wirklich sehr selbstkritisch, ob ich überhaupt den Ansprüchen genüge. Also das bleibt dann da trotzdem irgendwie bestehen. Aber meine Mutter hat tatsächlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass mein Bruder und ich gleich behandelt wurden. Also ich sag mal, wenn jetzt, also so ein ganz profanes Beispiel, wir haben immer gemeinsam die Wohnung gesäubert und der eine musste die Toilette sauber machen, der andere die Küche, und das ist dann eben die Woche drauf war es dann andersrum. Ja? Und da hat keiner irgendwie mehr oder weniger gemacht. Und das war auch völlig egal, ob der eine vielleicht stärker Prüfungen hatte oder nicht, sondern das war eben so. Wir mussten alle damit ran am Haushalt und da gab es also keine Unterschiede. Tatsächlich ging das auch bei mir noch bis zum Studium so, dass ich dachte, dass das auch gleich ist, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist gar nicht so. Also ich bin dann ganz schön hart auf dem Boden der Realität gelandet, als ich festgestellt habe, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen im Berufsleben.
Wie hast du deinen Vater auch wahrgenommen? Genauso stark auch wie deine Mutter?
Teilweise war er so bei uns der Wissenschaftler. Also er hat an der Humboldt-Universität dann als Dozent gearbeitet. Er war für mich tatsächlich auch so eine Enzyklopädie. Also er hat sehr viel für meine Bildung getan. Das heißt, also wenn ich in Mathe irgendwie mal eine Frage hatte oder so, konnte ich mich egal in welcher Klassenstufe an ihn wenden, weil er eben tatsächlich auch Mathe studiert hatte. Das heißt, also er war für mich tatsächlich so der Wissenspart, wobei meine Mutter genauso viel zu bieten hatte. Aber an der Stelle war es tatsächlich eher mein Vater, der mit uns Hausaufgaben gemacht hat. Und er war auch derjenige, der sehr viel für Bücher bei uns zu Hause sich verantwortlich gefühlt hat. Das heißt also, der Bücher für uns rangeschafft hat, der uns die Bücher auch vorgelesen hat. Ja, also mein Vater war auch derjenige, der uns abends dann solche Geschichten wie Dr. Doodle vorgelesen hat oder eben auch Der Zauberer der Smaragdenstadt, was halt so eine russische Buchreihe war, die ich also als Kind wahnsinnig geliebt habe. Also da hat er uns also auch die Liebe zur Literatur mitgegeben. Oder er hat zum Beispiel mit uns auch im Garten Pflanzenforschung gemacht oder Tierforschung, ja, also Pflanzen bestimmt. Das heißt, wir sind durch den Garten gelaufen mit einem Buch in der Hand und haben uns Blätter angeguckt, um im Buch dann nachzuschauen, was es könnte das für eine Pflanze sein. Ja.
Toll, das hört sich nach einer beneidenswerten Kindheit.
Ja, natürlich hatten wir auch so unsere Herausforderungen, so als auch als Familie zu funktionieren, aber so im Großen und Ganzen, klar, also ich glaube, da gibt es ganz viele andere, die nicht so eine Kindheit hatten. Also wir hatten auch im Sommer immer noch so ein Grundstück, wo wir dann auch viel unsere Ferien verbracht haben, also auch in der Natur waren. Also ich bin ja in Berlin aufgewachsen, also in der Stadt wirklich richtig in der Mitte. Und da, wo halt die Betonklötze sind, und meine Eltern haben also auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir eben auch sehr Naturliebhaber sind und dann auch diese Berührungspunkte haben. Und da muss man an der Stelle sagen, ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Das heißt also, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, haben meine Eltern wirklich da eine ganze Menge geschafft.
Inwieweit war das jetzt auch für deine Eltern eine Voraussetzung, dass du einmal studierst und dein Studium beginnst? Du hast ja dann an der Technischen Universität studiert. Wie kam es dazu und inwieweit war das dir quasi in die Wiege gelegt, dass das auch passieren muss?
Also tatsächlich haben meine Eltern mich frei entscheiden lassen. Also die haben schon dafür gesorgt, dass ich die Angebote nutze. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass von der Schule aus sehr viel dafür getan wurde, dass man so in solche Informationszentren geht und sich einfach die ganzen vielen Berufsbilder anschaut und dann eben entscheidet, ob man eher in Richtung Ausbildung geht oder Studium. Und als es dann in Richtung Studium ging, haben meine Eltern tatsächlich einfach viel Beratung mir gegeben, also versucht, mich da auch in die richtigen Richtungen zu pushen. Dadurch, dass mein Vater eben ja Dozent an der Humboldt-Uni war, war eben die Humboldt-Uni schon auch ein interessantes Umfeld und ich wollte tatsächlich eigentlich erst was ganz anderes machen. Da kam dann so ein bisschen die Wende dazwischen. Das war dann so auch so in so einer Umbruchszeit. Da hatte dann meine Mutter sehr versucht, mich so in Richtung Wirtschaft zu schieben, so nach dem Motto, damit kann man immer was anfangen. Ich wollte nämlich ursprünglich lieber was in Richtung Medizin machen oder Touristik. Und da bin ich jetzt ja nun gar nicht gelandet. Ich glaube, da hat sich dann einfach auch ergeben, dass ich mit den Eltern was mitbekommen habe. Ne? Also meine Eltern waren ja beide in der Softwarebranche tätig. Und also mein Vater war erst Dozent in Mathematik, hat dann später aber sehr viel in Richtung Datenbanken gemacht. Und meine Mutter eben auch, die hat sehr viel für Unternehmen programmiert, zu DDR-Zeiten sogar schon. Ja, das ist dann scheinbar irgendwie dann doch an mir kleben geblieben.
Weil du jetzt das Stichwort Daten auch erwähnt hast, da schließt sich ja jetzt dann wieder der Kreis und das ist auch ein Grund, warum ich dich auch kontaktiert habe, weil du hast ja dann auch so ein Zertifikat in Data Science gemacht. Wie ist denn das
passiert. Also kannst du da ein bisschen uns so einen Überblick geben, wie du eben vom Wirtschaftsstudium an einer technischen Universität dann dorthin gekommen bist?
Ich glaube, Zahlen mochte ich schon immer sehr gerne. Also das erkennt man daran, dass ich auf meinem Wirtschaftsdiplom in Statistik eine 1 habe und das die beste Note war im Vergleich zu allen anderen. Das heißt, ich glaube, das ist etwas, was für mich eben so logisch ist und so nachvollziehbar. Da, ja, 1 plus 1 ist 2, da kann man nichts interpretieren. Das ist halt einfach so. Ja, also jetzt mal ganz einfach gesprochen. Ja, also sehr viel von den Dingen, die man sich so vornimmt, die man erreichen möchte, werden anhand von Zahlen bewiesen. Also das heißt, auch selbst meine Diplomarbeit war mit Statistik, also mit SPSS, wo ich mich gefreut habe, Hypothesen zu stellen, die man dann in den Zahlen eben auch wiederfindet oder eben auch widerlegt. Und dann ist es eben durch den Job auch einfach gekommen, dass ich eine Chefin hatte, die mich sehr auch in die Richtung gepusht hat, mich weiterzubilden. Und dann haben wir ein Projekt in Angriff genommen. Das ging um ein Data Cockpit bei der Deutschen Telekom. Und das war eben auch sehr zahlengetrieben, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne noch mehr verstehen und mehr in die Tiefe gehen. Und deswegen habe ich dann dieses Data Science Studium neben dem Job noch in Angriff genommen. Und habe festgestellt, also es ändert sich so viel in der Zeit. Also nichts, was ich damals im Studium hatte, kann ich heute wirklich noch gebrauchen, außer dass ich weiß, wie man lernt. Das heißt, also Weiterbildung gehört permanent dazu. Und deswegen ist das auch für mich immer so eine kleine persönliche Challenge, Ausbildungsangebote in Angriff zu nehmen, wie eben auch beim MIT, wo ich dann halt gesagt habe, ey, das ist das Thema Data Management und Data Monetization. Also wie kann ich denn aus den Daten wirklich Geld machen? Das gucke ich mir nochmal an, wie das wirklich auch aktuell in Angriff genommen wird, eben von solchen renommierten Instituten. Also das wird mich auch weiterhin begleiten. Also die Technologien rund um Daten, die entwickeln sich so stark weiter, dass man permanent up-to-date sein muss. Und da braucht man jetzt nicht immer unbedingt einen Abschluss oder ein Zeugnis für, sondern das Wichtige ist halt wirklich, dass man die Neugier nicht verliert an der Stelle.
Jetzt ist ja gerade der Marketingbereich. Du bist 1999 als Marketingmanagerin eingestiegen. Etwas sehr Weibliches. Wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld, ich kenne eigentlich auch sehr wenig Männer, die im Marketing tätig sind, und meistens sind es auch Frauen, die die Marketingabteilungen besetzen. Gleichzeitig gefühlt habe ich so den Eindruck, dass auch sehr viele Frauen aus dem Marketing dieses Thema mehr Frauen in die Technik, mehr Frauen in die IT, mehr Frauen in den MINT-Bereich auch sehr vorantreiben. Warum ist das so?
Also ich glaube, Frauen gucken schon auch, wenn sie ein Auto zum Beispiel kaufen, nicht unbedingt auf das, was unter der Motorhaube ist, sondern die gucken eben auch, welche Farbe hat es, wie ist das Design, ist es von der Usability her irgendwie so, dass man damit gut umgehen kann. Und trotzdem achten wir auch darauf, wie viel PS so ein Wagen hat. Aber es ist eben, ich glaube, wir haben einen anderen Blick da drauf. Und möglicherweise haben wir bei den Zahlen und auch bei IT einen anderen Blick drauf, den wir eher in solchen Bereichen wie Marketing abarbeiten konnten, als es vielleicht früher so für uns möglich war. Also ist jetzt es gibt ja so neue Jobbilder, die entstehen, ja, wie zum Beispiel ein Data Artist. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das sind ja eigentlich Leute, die tatsächlich sehr gut visualisieren können, die also nämlich beides sehr gut können. Also dieses Kommunizieren und eben aus den Daten und eine Story entwickeln und das eben auch gut veranschaulichen können. Und ich glaube, das ist etwas so, wo jetzt plötzlich so eine Marketingwelt mit so einer Zahlenwelt, also mit so einer MINT-Welt verschmelzen. Und dadurch glaube ich, dass jetzt viele Frauen aus dem Marketing, wo sie mal eigentlich auch durchaus zahlenaffin waren, jetzt in die IT-Welt reinrutschen und also stärker damit in Kontakt geraten. Ich glaube, wir müssen uns viel Gedanken darüber machen, wie zukünftig Jobbilder sind, also wie sie genannt werden und wie sich dort eben auch unterschiedliche Geschlechter oder Menschen eben auch wiederfinden und das nicht nur so immer so monokulturtechnisch uns anschauen.
Jetzt bist ja du auch vom Marketing ein bisschen weggegangen Richtung Data Science. Was muss man denn dazu wissen, wenn man diesen Schritt wagt?
Ich glaube, da gibt es einen Fakt, der immer nicht so gerne angesprochen wird, den ich aber schon auch jetzt nochmal thematisieren möchte. Es ist so, dass Marketing, wenn man jetzt so sich in der Businesswelt umschaut, nicht so ernst genommen wird, wie zum Beispiel jemand, der in der Statistik arbeitet oder in der Mathematikarbeit irgendwie gute Zensuren erreicht. Also es gibt immer die Annahme, naja, das kann ja jeder. Ne? Also kommunizieren kann jeder, Marketing kann jeder. Und ich war das dann irgendwann leid, mich da irgendwie immer zu rechtfertigen, dass ich besser wahrgenommen werde und dass es aber auch eine wahnsinnige Expertise erfordert. Also Geschichten zu erzählen oder eben gut zu kommunizieren oder eine Marketingstrategie zu bauen, ist genauso wertvoll, wie wenn ich jetzt im Controlling eine Tabelle hin und her bastle oder schiebe oder auswerte. Das ist ja auch ein anerkannter Studiengang, aber gefühlt ist der weniger wert als ein Studiengang in der Mathematik, Statistik, Informatik, Physik. Ne? Da müssen wir aber selber an all unseren Vorurteilen auch arbeiten. Ne? Und ich hatte ja schon immer diese Zahlenliebe. Das heißt also, für mich war es dann irgendwann so, dass ich dann vielleicht auch leid war, immer mich zu verteidigen, warum ich bestimmte Strategien verfolge, warum ich mir bestimmte Dinge ausgedacht habe und es dann eben im Data Science leichter ist, dann da gehört zu werden, wobei es auch nicht wirklich einfach ist. Ne? Also es ist so, dass ich aus heutiger Sicht sagen würde, diese Kombination von beidem, also dass man Geschichten erzählen kann und dass Daten eben was sehr Trockenes sind, das passt sehr gut zusammen für die Zukunft.
Angenommen, ich lade dich jetzt auch zu mir in den Klassenraum ein, zu meinen Schülerinnen und Schülern. Ich unterrichte Informatik. Was wäre denn so eine Geschichte, die du da über dich erzählen würdest, was jetzt deinen Lebensweg betrifft?
Oft werde ich gefragt, was denn so ein gerader Lebensweg ist, um da in dem Bereich vielleicht erfolgreich zu werden. Und da an der Stelle sage ich immer, den gibt es nicht. Also es gibt nicht diesen einen Studiengang, wo man sagt, da wird man mit erfolgreich später, sondern ich glaube, das ist auch etwas, was ich meiner Tochter mitgebe, dass man in allererster Linie auch Spaß haben muss. Also man muss wirklich im Job eine Leidenschaft finden, wo man das nicht als eine Last empfindet, sondern wirklich als eine Herausforderung, wo es natürlich auch immer mal Rückschläge gibt, aber wo man halt sagt, Mensch, ich habe total Bock darauf, das zu ergründen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich jetzt Daten anguckt und eine Statistik, dann geht es darum, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Hypothese und ich möchte jetzt herausfinden, ob das, was ich da als Hypothese aufgestellt habe, wirklich wahr ist, und da suche ich die Antwort in den Daten. Das ist also etwas, wo man diese Neugier hat, ob man eben das beweisen kann, was man sich vorher vielleicht überlegt hat. Dafür gibt es gar nicht irgendwie so diesen einen Studiengang, wo man das lernt, ne? Sondern da braucht man so verschiedene Disziplinen. Und tatsächlich bin ich auch ein Befürworter von Studiengängen, die so Mischungen sind, also wie zum Beispiel Wirtschaftsinformatik oder eben auch Kommunikationsmathematik oder was auch immer. Ja? Also dass man bestimmte Disziplinen miteinander vermischt, damit man eben auch die Ausprägungen ausprobiert. Also das heißt, während des Studiums eben auch verschiedenste Aufgabenstellungen bekommt, die mal eher vielleicht mehr in Richtung Technik oder mal mehr in Richtung Mathematik sind oder mal mehr in Richtung Kommunikation. Wenn ich jetzt in so eine Klasse gehen würde, dann ist mir total wichtig, das immer an konkreten Beispielen auch darzustellen. Also dass man eben, wenn man, also in der Mathematik früher in der Schule hat man solche Textaufgaben bekommen. Und ich glaube, Textaufgaben oder auch Zeichenaufgaben in der Mathematik sind deutlich leichter von den Schülern zu verstehen, als wenn ich nur Formeln an die Wand schreibe.
Jetzt hast du ja schon diese Leidenschaft auch erwähnt. Wie findet man denn diese Leidenschaft? Was hast du dazu gemacht? Du hast dich für das Studium entschlossen, wo du gedacht hast, das passt. Und wie hast du dann das gefunden, wo du mit einer Leidenschaft reingehen kannst?
Viele, viele Dinge ausprobieren. Und vor allen Dingen auch dieses Scheitern sich eingestehen. Also ich habe tatsächlich im Studium das erste Mal gemerkt, dass ich etwas mache, was mir nicht so hundertprozentig gefällt, und habe dann tatsächlich die Notbremse gezogen und bin dann von der Technischen Universität an eine Fachhochschule gewechselt, weil mir die Technische Universität zu weit ab von der Realität war. Ich bin wirklich nicht mehr gerne hingegangen, und bis man halt wirklich den Mut auch hat, dann konsequent zu sein und sich zu verändern, das hat viel Zeit gekostet bei mir. Und aus heutiger Sicht hätte ich gesagt, Mensch, ich glaube, da hätte ich mir ein, zwei Semester eher schon sparen können, wenn ich mich getraut hätte, da eher an die Fachhochschule zu wechseln. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man Mut hat, Dinge auszuprobieren, sich einzugestehen, dass man vielleicht scheitert oder etwas macht, was einem nicht so gut gefällt, und dann auch konsequent den anderen Weg austariert. Und natürlich auch dieses sich selbst reflektieren. Also man merkt das manchmal selber, also wenn ich zum Beispiel Montagmorgen in die Woche starte, dann gibt es einfach ein paar Aufgaben, die schiebe ich die ganze Zeit vor mir her, und dann gibt es Sachen, die mache ich total schnell, weil sie eben leicht von der Hand gehen, und das wird auch immer so bleiben. Ja? Und es gibt da ja so eine tolle Methode, GTD, also Getting Things Done, wo man auch lernt, genau mit solchen Aufgaben unterschiedlicher Natur umzugehen. Und so ist das tatsächlich auch beim Thema Leidenschaft entdecken. Also dass man eben bestimmte Dinge gerne macht und andere eben nicht. Und das muss man realisieren. Das muss man sich wirklich selbst reflektieren.
Du hast erwähnt, dass du eine Tochter hast. Was hat sich denn auch mit deiner Tochter verändert? Ist es durch deine Tochter auch leichter geworden, weil du halt auch die Zeit kompakter wird?
Wenn man Kinder hat, und ich glaube, das ist völlig egal, ob Tochter oder Sohn oder mehrere oder eins, ist die Zeit unterschieden in Job und Selbstverwirklichung und Familienzeit. Und da lernt man dann, also ich persönlich war früher im Studium, ich hatte wirklich vor, viel zu tun, viel, also einen Job anzunehmen, der verantwortungsvoll ist, ein Team zu leiten, Karriere zu machen. Das war mir extrem wichtig. Seitdem ich meine Tochter habe, ist das Leben tatsächlich anders geworden. Also während früher tatsächlich Job für mich an erster Stelle gestanden hat, ist das jetzt so, dass ich sage, nee, für mich steht die Familie und Freunde an erster Stelle und danach kommt erst der Job. Das heißt nicht, dass ich meinen Job irgendwie schlechter mache, sondern es ist so, dass ich meine Prioritäten tatsächlich anders setze und für mich diese 24 Stunden, die jeder von uns hat, die werden anders eingeteilt. Eltern, glaube ich, sind sowieso, was Planung angeht, immer mehr noch Organisationstalente als vielleicht Familien oder Menschen, die noch keine Kinder haben. Das kommt halt automatisch, weil man ganz viel mehr auf dem Tableau hat, um was man sich da kümmert. Und dann hat man so einen durchgetakteten Tag oder auch mal nicht. Auch das gibt es tatsächlich. Ist für meine Tochter, also ich meine, man versucht eben tatsächlich auch gut vorzuleben, ne? Und auch dem Kind mitzugeben, was wichtig ist im Leben. Und da hat sich bei mir tatsächlich etwas verschoben. Also bei meiner Tochter möchte ich gerne, dass sie sich beim Job lange genug Zeit nimmt, um das zu finden, was sie wirklich eben happy macht, ne? Und es ist gar nicht so sehr darum, dass sie damit erfolgreich wird, sondern ich glaube, das passiert dann automatisch, wenn man etwas macht, was einem gut gefällt und wo man intrinsisch motiviert ist, dann ist man auch automatisch erfolgreich. Und das habe ich bei mir an manchen Stellen nicht ganz so konsequent verfolgt. Also ich würde behaupten, die Generation auch meiner Eltern und Großeltern, die war immer sehr stark getrieben, dass eben genügend Geld da ist, damit man vernünftig leben kann. Ich glaube, wir sind heute in so einer Wohlstandsgesellschaft, wo das nicht mehr unbedingt notwendig ist. Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt so meine Tochter angucke und eben auch ihre Klassenkameraden und dort, glaube ich, ist es eher so, dass sie schon ein sehr, sehr schönes Leben haben, wo sie sich im Job noch stärker verwirklichen können, als das vielleicht bei meiner Zeit so war oder eben auch bei meinen Eltern.
Das nehme ich auch wahr, wenn ich mir so auch die Schülerinnen und Schüler in der Schule anschaue. Jetzt, inwieweit weiß denn deine Tochter, was du konkret machst? Also inwieweit weiß deine Tochter jetzt auch, was ein Chief Expert, Data und Programmmanager ist?
Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass meine Tochter und auch tatsächlich ihre Klassenkameradinnen und auch andere Kinder Einblick bekommen in meine Berufswelt. Also ich habe immer mit Schulklassen gearbeitet, habe die zu mir ins Büro geholt, habe denen Exkursionen durch so ein Robolab gegeben oder habe tatsächlich auch immer mitgemacht bei dem Girls' Day bzw. Boys' Day, der ja einmal im Jahr stattfindet. Das heißt, also wir haben immer unsere Bürotüren geöffnet und insofern weiß meine Tochter ziemlich genau, was ich gemacht habe und hat sehr viele Berührungspunkte gehabt und war zum Beispiel auch mal in einer Reportage vom Ranga Yogeshwar mit dabei, als es auch darum ging, KI für die Welt zu erklären, wo sie auch tatsächlich interviewt wurde. Also insofern hat sie, glaube ich, recht gute Einblicke bekommen, um dann zu entscheiden, dass das vielleicht nicht so ihre Welt ist.
Ich höre das nämlich sehr oft auch von den anderen Frauen. Ja, ich habe es versucht, auch meinem Kind, meiner Tochter auch schmackhaft zu machen, aber es hat sie dann trotzdem nicht interessiert.
Ich glaube, das kann man jetzt nicht herbeizwingen. Interesse und Leidenschaft für Mathe oder MINT-Fächer oder Technologie ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, es gibt eben auch sehr viele verschiedene Ausprägungen. Meine Tochter ist halt eben auch sehr kreativ. Und zwar im Zeichnen, im Nähen, im Stricken, also in allen möglichen Formen, wie man so kreativ sein kann. Auch zum Beispiel Texten. Also sie schreibt auch Texte. Und insofern sind das natürlich auch alles schon Eigenschaften, die ich unterstütze, die vielleicht später im Berufsleben eine große Rolle spielen könnten. Ob das dann jetzt aber unbedingt Mathe ist oder Programmierung, das weiß ich noch nicht. Fakt ist, dass sie zumindest keine Abneigung hat gegen Mathe. Also sie hat, also das finde ich schon wichtig, weil tatsächlich oft so Mädchen auch eher sagen, oh, Mathe ist langweilig so oder ich verstehe es nicht, ich will es nicht und so weiter. Das heißt, da konnte ich zumindest sagen, meine Tochter ist stolz darauf, dass sie in Mathe eine Eins hat und dass sie das einigermaßen bewältigt. An der Stelle ist es aber leider wie bei vielen Fächern auch so, dass Leidenschaft oder das Interesse immer auch sehr lehrerabhängig ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also da können wir Eltern nicht so viel machen, wie vielleicht eben auch Lehrer und Lehrerinnen.
Ja, das sehe ich auch sehr ähnlich wie du. Hast du jetzt, wenn du dich so umsiehst in deinem Umfeld, im Umfeld deiner Tochter, hast du da das Gefühl, da gibt es Menschen, die eine Neugier haben, eine Neigung dazu hätten und vielleicht auch ein Interesse, aber das noch unentdeckt ist?
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube tatsächlich, was enorm wichtig ist bei Daten und KI, das ist mir jetzt wirklich in den letzten 5, 6 Jahren aufgefallen, dass wir noch so ausgeklügelte Technologien entwickeln können, wenn wir es nicht auch entsprechend transportieren können. Und da ist Kommunikation jetzt wieder wichtig. Das heißt, alles, was so mit so Daten, KI, Programmierung und mit den Möglichkeiten, die in der Technik da existieren, das ist etwas, was wir noch stärker der breiten Masse zur Verfügung stellen müssen. Und da denke ich immer ganz gerne an die finnische Aktivität Elements of AI. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die haben ja als Staat eine Webseite aufgebaut, wo man KI lernen kann und haben sämtliche Angebote, Lehrangebote auf einer Seite zusammengefasst. Die gibt es jetzt auch in Deutschland. Also Elements of AI gibt es dann auch als DE, wo sehr viele Kurse angeboten werden, die halt quasi für jedermann beziehungsweise jeder Frau sind. Das heißt also, egal welchen Alters. Also sowohl Kinder, Erwachsene, Rentner. Und es ist auch den unterschiedlichen Ansprüchen dargestellt. Das heißt also, ich glaube, hier ist wichtig, dass wir sehr viel dafür tun, dass das überhaupt bekannt wird und dass da Menschen auch in ihrer Freizeit eben mit diesem lebenslangen Lernen sich auseinandersetzen, ohne das als so eine Pflicht zu empfinden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir schon im Grundschulalter mitgeben sollten, dass es gar nicht so sehr darum geht, Wissen abzufragen und Wissen reinzupressen in die Kinder, sondern dass dieses Lernen eine Forschertätigkeit ist, die nie aufhört und dass man eben eher den Spaß am Lernen den Kindern mitgibt.
Ich kenne Elements of AI und ich finde es großartig. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele großartige Initiativen. Es gibt ganz viele großartige Spielzeuge. Es gibt auch ganz viele großartige Bücher. Und ich bin ja jemand, ich schenke diese Dinge ja gerne her, aber ich frage mich dann trotzdem oder verlinke drauf. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das dann tatsächlich nochmal angeschaut wird. Weil nur das dorthin zu geben, reicht ja oft gar nicht aus.
Das stimmt. Ich diskutiere tatsächlich auch mit meiner Familie in unserer Familiengruppe dann darüber. Also das heißt, ich schreibe ja auch ab und an mal Buchbeiträge und manch einer postet das eher auf LinkedIn oder in den sozialen Netzwerken. Ich trage das zu meiner Familie und sage, guckt mal her, hier, ich habe ein Buch mitgeschrieben, lest euch das mal durch. Und vor allen Dingen habe ich letztens auch meinem Bruder mal einen Artikel gegeben und habe gesagt, du, ich möchte mal von dir auch generell Feedback haben, ob du das überhaupt verstehst. Also mein Bruder ist jetzt eher in die Bankenrichtung gegangen und der Artikel war über Quantencomputing und das ist natürlich wirklich auch. Ich sage jetzt nicht konträr, ne? Aber für ihn ist das Thema Quantum Computing wirklich sehr, sehr weit weg. Und da wollte ich jetzt auch wissen, ob ich das auch so geschrieben habe, dass er auch das so interessant fand, dass er sich zukünftig damit beschäftigen wird, weil natürlich auch gerade die Finanzindustrie beim Thema Quantum Computing dabei sein wird. Das heißt also, ich challenge selber auch das, was ich schreibe, in meinem Kreis, der nicht automatisch mein Berufsleben ist. Das heißt also auch im Freundeskreis, da wird man auch öfters mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es ist so wie eine Art Reality-Check. Und das mache ich übrigens auch nicht nur mit den Erwachsenen, sondern ich gehe auch wirklich auch in die Schule rein und biete also auch den Lehrern an. Also es gibt ja auch so Wissenschaftstage, wo ich dann die Sachen auch mitbringe aus dem Büro. Also ich hole die nicht immer nur zu mir und dann zeige ich ihm dort zum Beispiel auch Virtual Reality mit solchen Brillen, wo man dann eine Achterbahnfahrt machen kann. Oder nehme einen kleinen Roboter mit und zeige, wie man dem Befehle erteilen kann und wie man den auch programmieren kann. Und ich glaube, an der Stelle ist einfach wichtig, dass man nicht darauf wartet, dass irgendwelche großen Initiativen immer nur von einer Bundesregierung kommen und dass man sich da hinstellt und anfängt zu meckern, sondern dass man halt wirklich auch im Kleinen daran arbeitet und einfach aktiv ist und etwas macht, ne, und nicht immer nur redet, sondern wirklich, und wenn es nur einmal im Jahr ist, ist immer noch mehr als gar nicht.
Ja, so wichtig, dieses Tun. Jetzt, wie reagieren denn da die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer darauf, wenn du da daherkommst?
Also die sind einfach dankbar, weil natürlich sie ja das Wissen, ne, dieses Fachwissen in der Form gar nicht haben. Und wenn sie halt mitbekommen, dass das gut funktioniert, dann tragen sie das dann auch weiter. Ich werde da auch nicht müde, das regelmäßig anzubieten. Das kostet übrigens auch Mut und Überwindung, weil man, also ich möchte natürlich auch niemanden auf die Nerven gehen, aber ich glaube eben diese Hartnäckigkeit, die braucht es einfach, um da wirklich in dem Thema vorwärts zu kommen, auch wenn es langsam ist.
Wie integrierst du das jetzt auch in dein Leben? Also hast du das auch mit deinem Arbeitgeber abgesprochen oder ist das was, das du einfach völlig total in deiner Freizeit machst? Weil ich kann mir vorstellen, du wirst vermutlich auch nicht so viel Freizeit haben, wenn du ein Kind hast, doch einen recht anspruchsvollen Job. Wie packst du das da hinein in deinen Alltag?
Ich glaube, ein Arbeitgeber ist immer daran interessiert. Also zumindest kann ich jetzt von den letzten beiden Arbeitgebern sprechen, also einmal von der Deutschen Bahn und dann eben auch von meinem vorigen Arbeitgeber, von der Deutschen Telekom, die das durchaus unterstützen und begrüßen. Tatsächlich hilft es ja auch den Unternehmen, zukünftige Arbeitskräfte so schon weiterzubilden. Das heißt also, wenn, nochmal, ne, das kann man ja nicht immer nur von den Lehrern oder von einer Bundesregierung oder von Politikern verlangen, sondern hier muss auch eine Wirtschaft selber ran. Und das, was wir dort also tun, sind die zukünftigen Arbeitskräfte von morgen. Und insofern habe ich wirklich bei beiden Unternehmen sehr viel Unterstützung bekommen. Es gibt auch viele Initiativen aus den Unternehmen heraus, die genau sowas fördern, die zum Beispiel eben auch Mitarbeiter animieren, Arbeitsgruppen, also AGs in den Schulen aufzubauen, wo man programmieren kann oder eben wo große Events stattfinden, wo Schulen eingeladen werden mit den Schülern und Schülerinnen, damit eben genau diese Bildung auch praxisnah stattfindet und nicht nur nach alten Lehrplänen oder nach aktuellen Lehrplänen, die vielleicht eben doch ein bisschen weiter weg sind von dem, was man dann im Berufsleben später dann anwendet.
Unabhängig von deinen Eltern und auch von der einen Lehrperson hast du ja schon berichtet, aber von den Lehrenden, von den Eltern, welche Menschen haben dich gefördert und gab's oder gibt's bei dir auch so etwas wie Vorbilder?
Tatsächlich ist meine Mutter in allererster Linie mein Vorbild, weil sie eben als Frau immer schon auch programmiert hat und nach der Wende tatsächlich auch ein eigenes Unternehmen gegründet hat, welches bis heute existiert. Also sie ist jetzt zwar nicht mehr aktiv dort in dem Unternehmen, aber hat da ein echt krasses Erbe hinterlassen aus dem Nichts heraus. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Also, dass man also ich sage jetzt mal, wenn man so mitten im Alter ist, dann plötzlich nochmal von ganz vorne anfängt. Also, sie hat das Unternehmen gegründet mit Mitte 40. Und das ist natürlich schon heutzutage, wenn man so ein Startup gründet, dann sind die meisten irgendwie so Mitte 20. Aber dass man natürlich auch älter sein kann, um nochmal ganz neu anzufangen, das vergisst man leider immer so ein bisschen. Aber da ist meine Mutter für mich definitiv eine Vorreiterin. Und ansonsten gibt es schon auch so zwei, drei Menschen aus der Welt, die so tolle Sachen veranstalten. Der Richard Branson zum Beispiel ist für mich auch so einer, wo ich sage, wow, ob der jetzt aber menschlich auch ein Vorbild ist, das kann ich gar nicht so sagen, den kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall das, was er so erschafft, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Und dass es überhaupt solche Visionäre gibt. Allerdings auf der anderen Seite bin ich auch immer ein Freund von Hidden Champions. Also es gibt so sehr, sehr viele Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die es eben nicht schaffen, sich selbst so darzustellen, auch nicht wollen, also die dann eher immer in der zweiten oder dritten Reihe agieren, die leider in meinen Augen immer viel zu wenig sichtbar sind, weil sie auf der einen Seite, wie gesagt, das auch nicht möchten und auf der anderen Seite eben auch sich nicht so richtig trauen, beziehungsweise dann sich auch nicht wohlfühlen auf einer Bühne. Das finde ich immer sehr schade, das sind auch Vorbilder für mich.
Gehst du auf die Bühne, die Bühnen?
Ich gehe auf die Bühne, aber habe trotzdem auch jedes Mal ein krasses Lampenfieber und ja, das muss aber auch so sein wahrscheinlich. Ich gehe wirklich gerne auf die Bühne, das habe ich wiederum auch aus meiner Familie heraus wahrscheinlich mitgekriegt. Also mein Vater war ja Dozent und der hat auch gerne von Menschen gesprochen und Wissen weitergegeben und ich glaube, das liegt mir so ein bisschen in den Genen.
Gibt es eine Frage, wo du sagst, die würdest du sehr gerne beantworten?
Früher war das immer so, dass man für gewöhnlich geradlinige Menschen eingestellt hat, also die schon ganz genau wussten, wo sie hinwollen, die irgendwie Pläne hatten, die gute Zeugnisse nachgewiesen haben, die sich irgendwie auch schon bewiesen haben, tolle Praktikumszeugnisse mitbringen und so weiter und so fort. Und ich glaube, hier an der Stelle müssen Unternehmen bunter werden, vielfältiger. Also nicht nur in Bezug auf Nationalitäten oder Geschlechter oder so, sondern tatsächlich auch auf Arbeitseinstellungen, damit die Dinge, die im Business entstehen, auch tatsächlich für die breite Masse gedacht sind. Dass ich also nicht immer erst eine User-Research brauche, um die Bedürfnisse meiner Kunden zu kennen, sondern dass ich eben auch eine breite Vielfalt auch schon bei mir in der Mitarbeiterschaft habe, damit die Produkte, die entstehen, auch schon von Anfang an breit gedacht sind. Und da gab es, glaube ich, in der Vergangenheit sehr einseitige Dinge, die entstanden sind.
Ich sehe das genauso wie du jetzt, wenn ich die Julia Freudenberg zitieren darf, die ja bei mir auch im Podcast war, die gesagt hat, wenn es um Diversität geht, dann wird es kompliziert.
Ja, und an der Stelle möchte ich das sogar nochmal unterstreichen. Man war gewohnt, den einfachen Weg zu gehen. Und dadurch ist man ihn aber 5-mal gegangen. Und ich glaube, wenn wir am Anfang lieber auch mal uns den komplizierten Dingen stellen und da vielleicht auch so 2-3 Dinge in Angriff nehmen, die echt Monster sind, die da vor uns sind, dann kommen wir aber, wenn wir die einmal gelöst haben, viel, viel besser klar zukünftig. Das gilt generell für Unternehmen, dass man lernt, auch als Führungsperson oder auch als Mensch in einem Unternehmen oder in einer Wissenschaft oder in einer Berufswelt, dass es eigentlich eher eine tolle Herausforderung ist, diese Monster aufzulösen und sich diesen Monstern zu stellen. Also diese komplizierten Wege zu gehen. Und das kannst du am besten, wenn du mit vielen unterschiedlichen Menschen das bewältigst.
Ist dein privates Umfeld auch geprägt von vielen unterschiedlichen Menschen? Also würdest du sagen, du hast ein diverses Umfeld?
Wahrscheinlich nicht divers genug. Ich glaube, da gibt es irgendwie keine 100%. Das finde ich eine sehr gute Frage. Also es ist schon so, dass man natürlich von den Fähigkeiten und Hobbys, die man so hat, dass man da eher immer mit Gleichgesinnten unterwegs sind. Also ich spiele ja zum Beispiel auch Volleyball in einem Verein und da habe ich es natürlich mit Menschen zu tun, die gerne Volleyball spielen. Aber beruflich sind das natürlich alles sehr, sehr unterschiedliche Menschen, ob die bei der Polizei arbeiten oder Arzt sind oder ob sie, so wie ich, auch im Daten- und KI-Bereich unterwegs sind. Also da sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen dabei, mit denen man natürlich nicht nur Volleyball spielt, sondern auch andere Begebenheiten zusammen in Angriff nimmt. Dann natürlich, wenn man Eltern ist, dann hat man automatisch in einer Klasse auch mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Das heißt also auch hier würde ich jetzt vielleicht nicht automatisch meinen Freundeskreis, aber man hat es trotzdem auch mit anderen Menschen und Schichten zu tun. Deswegen ist das also automatisch gegeben. Trotz allem ist das eine Gefahr, die ich sehe, vor allen Dingen, wenn man sehr digital unterwegs ist. Also im echten Leben, also in der physischen Welt, kann man ja tatsächlich immer noch Zufallsbekanntschaften treffen oder eben durch so eine Sportereignisse oder durch andere Hobbys eben auch auf völlig andere Menschen treffen. Wenn man nur noch digital unterwegs ist, dann ist ja der Algorithmus leider so gebaut, dass er dir nur noch Sachen oder Menschen vorschlägt, die eher deinen Interessen folgen. Ich glaube, da muss man darauf achten, dass man eben auch seinen Kindern hier an der Stelle wieder mitgibt, dass man sich eben nicht nur in diesen Korridoren bewegt, die einem da digital vorgegeben werden.
Ich hätte kein diverses Umfeld, wenn ich nicht so Dinge gemacht hätte, wie mich 2015, 16 bei dem Thema Flüchtlinge, Flüchtlingsintegration und dergleichen engagiert hätte oder wenn ich auch nicht in eine interkulturelle Beziehung gegangen wäre. Also ich hätte überhaupt kein diverses Umfeld. Also es wäre alles sehr ähnlich. Mein Sohn wächst ja auch als Drittkulturkind auf und dadurch habe ich alleine viel mehr Zugang zu anderen Menschen. Ja. Aber ist es nicht der Fall, bleibt man eigentlich schon eher in seiner Bubble, habe ich so den Eindruck.
Ist auch definitiv so. Also da an der Stelle kann ich nur noch mal mitgeben, dass wir hier als Eltern auch die Verantwortung haben, unseren Kindern eben genau dieses breite Spektrum zu bieten. Also da finde ich zum Beispiel ganz toll, dass der Klassenlehrer meiner Tochter mit der Klasse eben auch mal einen Wandertag gemacht hat, wo sie dann auch zur Flüchtlingshilfe nach Berlin gefahren sind, wo sie dann eben selber Sachen gespendet haben, dass sie angeguckt haben, wie das Ganze funktioniert, dass die in den Kontakt gekommen sind mit Flüchtlingen, dass sie überhaupt mal in diese Berührung kommen mit solchen Menschen, wenn du das nicht quasi von zu Hause aus kennst. Und ich glaube, Reisen ist auch ein wichtiger Punkt, dass man zum Beispiel eben nicht nur in die typischen Urlaubsländer fährt, sondern dass man vielleicht auch mal exotische Urlaubsziele wählt, damit genau auch diese Vielfalt entsteht und auch dieser Blick und diese Berührung mit Menschen aus anderen Kulturen. Ja, also ich sage jetzt immer so als Stichwort Afrika oder vielleicht eben auch Indien. Ich meine, wenn man sich das eben leisten kann, dass man dahin reist, dann, dass man dann auch nicht nur in so einer Hotelanlage lebt, sondern dass man dann auch tatsächlich die Nähe zu den Menschen sucht und auch zu denen, also auch die Neugier weckt für die kulturellen Gerichte, die es dann da gibt, dass man dann also auch nicht das typische Spaghetti abends im Hotel isst, sondern dass man da eben wirklich sich auch jeweils auseinandersetzt mit dem, was dann vor Ort angebaut wird, gekocht wird, was dort üblich ist und so weiter. Also auch hier sehe ich eben Eltern oder eben auch Lehrer oder Lehrerinnen in der Pflicht oder in der Verantwortung, dass sie hier Bildungsaufträge haben.
Das sind sehr schöne, wertvolle Inputs zum Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank.